Das glaube ich nicht. Dieser Satz hat ganz viel mit der spannenden Ostergeschichte zu tun, in die wir gleich eintauchen werden. Dieser Satz hat auch ganz viel mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun und vielleicht auch mit deiner, aber der Reihe nach. Als ich ca. 18 Jahre alt war, bekomme ich von einem Schulfreund eine Einladung zu einem Jugendgottesdienst. Durch diese Einladung komme ich zum ersten Mal mit Menschen in Berührung, die ihr Leben ganz Jesus geben. Meine ersten christlichen Freunde lerne ich so durch den Jugendgottesdienst und durch die spätere Jugendgruppe, die ich immer regelmäßiger besuche, kennen. In den über 2 Jahren, in denen ich Teil der Jugendgruppe und am Ende auch Teil der Gemeinde war, wächst mein Glaube beständig. Und mit ihm auch meine Zweifel. Wenn ich mich zurückerinnere, wie mein Glaubensleben damals ausgesehen hat, so konnte ich mir dabei nie sicher sein, während ich in einer Woche an Jesus festhielt und in der anderen Woche es mir ganz schwer fiel und ich überhaupt nicht an Jesus glauben konnte, sogar seine Existenz anzweifelte. Ich wusste auch nicht, ob mir Gott all meine Fehler überhaupt verzeihen würde oder mich in sein Himmelreich aufnehmen würde. Ich erinnere mich sogar an den Gedanken, wenn ich katholisch geblieben wäre und meinen Glauben so distanziert wie früher gelebt hätte, würde es mir heute wahrscheinlich deutlich besser gehen. Denn ich hatte zumindest vor meinem 18. Lebensjahr niemals das Gefühl, mit meinen Zweifeln so sehr zu kämpfen. Zweifel können unseren Glauben in vielerlei Hinsicht scheinbar im Weg stehen. Die Frau eines guten Freundes leidet unter einer sehr starken Depression und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass sie wieder zu Gott findet und auch aus der Depression kommt. Zwei Mütter aus unserer alten Gemeinde haben durch den Tod ihres Kindes eine große Distanz zu Gott aufgebaut. Einer geht es den Umständen entsprechend wieder besser, zu der anderen haben wir leider keinen Kontakt mehr. Vielleicht hast du eine zerbrochene Beziehung oder du kennst jemanden, der eine echt schlimme Diagnose von einem Arzt bekommen hat. Zweifel. Heute, 20 Jahre nachdem ich Jesus durch einen Klassenkameraden kennenlernen durfte, muss auch ich mir immer noch eingestehen, dass sich hier und da Zweifel in mein Glaubensleben einschleichen. Und damit sind wir schon mitten in dieser spannenden Ostergeschichte. Hier steht ein Mensch im Mittelpunkt, der erlebt, wie Jesus mit seinen Zweifeln umgeht. Und das kann eine totale Ermutigung für dich sein und für mich, wenn auch wir zweifeln. Wie geht Jesus mit meinen Zweifeln um? Klappen? Doch. Auch die Bibel erzählt uns von Menschen, die mit Zweifeln zu kämpfen hatten. Wir sehen uns heute eine solche Geschichte an, in der es sogar um einen Jünger geht. Ein Nachfolger Jesu, der all seine Wunder hautnah miterlebt hat und dennoch zweifelt. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr mit eurem Finger gerne zusammen mit mir zum Johannesevangelium gehen. Oder hier vorne einfach im Beamer mitlesen. Ich glaube, der Presenter funktioniert nicht, aber wir machen einfach eins weiter. Wir gehen ziemlich ans Ende des Johannesevangeliums und zwar zum Kapitel 20 und dort lesen wir die Verse 24 bis 29. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wie geht Jesus mit meinen Zweifeln um? Bevor wir nun tiefer ins Thema einsteigen und uns mit Thomas' Zweifeln beschäftigen, müssen wir erst einmal sehen, in welchem Zusammenhang diese Bibelstelle steht. Und dazu erzähle ich euch nun was. Der Text steht nicht nur relativ am Ende des Johannesevangeliums, sondern er behandelt auch das Ende von Jesu Leben, zumindest von seinem irdischen Leben. Jesus wird von den Römern auf Wunsch der führenden jüdischen Priester ans Kreuz genagelt, um dort einen qualvollen Tod zu erleiden. Und das haben wir uns vor 2 Tagen am Karfreitag bewusst gemacht. Da all dies dennoch zu Gottes großem Plan gehört, nämlich jeden einzelnen Sünder mit seinem Schöpfer wieder zu versöhnen, nimmt Jesus dieses Schicksal bereitwillig an. Anschließend wird Jesus in einem nahegelegenen Grab bestattet. Jedoch, wie wir anhand unseres Bibeltextes sehen oder gesehen haben, endet die Geschichte nicht an Karfreitag. Ohne den Ostersonntag, sagt Paulus in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Denn am heutigen Ostersonntag feiern wir, dass dieser Jesus vor knapp 2000 Jahren tatsächlich auferstanden ist. Johannes, der Verfasser dieser Jesus-Biografie, legt hierbei besonderen Wert, dass wir dieser Auferstehung auch wahrhaftig glauben. Deshalb nimmt er in seiner Biografie ganz bewusst Berichte von Augenzeugen auf, weshalb auch Jesus vor unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erscheint. Trotz verschlossener Türen zeigt sich Jesus tatsächlich am selben Abend noch allen Jüngern bis auf Thomas, um sie auszusenden und die frohe Botschaft, die Osterbotschaft, zu verkünden. An dieser Stelle folgen nun die Verse, die wir gerade gelesen haben. Am Ende dann von Kapitel 20 kommt der Autor, wie auch schon im ersten Kapitel, zu der gesamten Absicht seines Buches. Er möchte nämlich seinen Lesern bezeugen, dass Jesus der versprochene Retter ist, der allen, die an ihn glauben, ewiges Leben in seine Gemeinschaft schenken möchte. Und somit dürfen wir alle, die wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, gleichermaßen auch unser Vertrauen auf ein Leben nach dem Tod setzen. Was aber, wenn ich gerade nicht vertrauen kann? Können wir noch eins weiter? Thomas, einer der Nachfolger von Jesus, hat genau damit seine Probleme. Und ich verstehe ihn sehr gut. Seine Freunde haben Jesus nach seinem Tod gesehen. Und nicht nur das, sie konnten sogar die Wundmale der Kreuzigung sehen. Und Thomas, ach ja, Thomas, der war einfach nicht da. Er kann also erstmal gar nichts dafür, dass er für seinen Glauben eine schlechtere Ausgangsvoraussetzung hat als die anderen. Zumindest wissen wir nicht, warum er in dieser Geschichte bei dem ersten Treffen nicht dabei war. Nun kommen ihm aber seine Freunde zu Hilfe und klären ihn auf. Wart ihr schon mal in einer Situation, in der ihr euch mit anderen Christen getroffen habt und sie euch eine voll enthusiastische Geschichte über ihre Glaubenserlebnisse erzählt haben und ihr seid einfach nur dabei gestanden und dachtet, oh Mann, wieso passiert mir so etwas nie? Ja? Nein? Jedenfalls glaubt Thomas seinen Freunden kein Wort, solange er nicht einen handfesten Beweis dafür hat. In diesem wortwörtlichen Sinn. Ihm genügt nämlich nicht, Jesus einfach nur zu sehen. Er möchte sogar Jesu Wunden berühren. Stellt man sich vielleicht komisch vor, da einmal in die Seite reinzufassen, in die Hände. Aber das ist sein Wunsch. Was wir also gleich zum Beginn unserer Bibelstelle feststellen, ist, dass wir mit unseren Zweifeln nicht alleine sind. Wenn sogar einer der 12 Jünger Jesu, der alle Predigten und alle Wunder hautnah gesehen hat, zweifelt, dann scheint es nicht so außergewöhnlich zu sein, wenn auch wir zweifeln. Jetzt sagt ihr aber, halt mal, wer war dieser Thomas überhaupt? Sicherlich war er nicht einer dieser ganz großen Nummern in der Bibel oder von denen, die Jesus nachgefolgt sind. Da muss ich euch aber mal daran erinnern, dass es auch einen Petrus gab. Auch er verleugnete Jesus und wurde danach zu einer sehr zentralen Figur in der Bibel. So nahm auch Thomas eine wichtige Rolle später in der Bibel mit ein. Weiß jemand zufällig, welche Spur Thomas in der Kirchengeschichte hinterlegt hat? Nein, er soll bis nach Indien vorgedrungen sein. Europäische Entdecker trafen dort auf die sogenannten Thomas-Christen. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, führen sie ihren Glauben auf ihren Namensgeber zurück, der ihnen das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus, erzählt hat. Als nächstes erscheint Jesus auf der Bildfläche. In Vers 26, können wir eine weitermachen, hören wir, dass die Jünger wieder beisammen sind. Also wieder im selben Haus wie beim letzten Treffen. Wann war das letzte Treffen nochmal? Genau, am Abend des Ostersonntags, also an dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und an dem er sich zum ersten Mal seinen Jüngern gezeigt hat. Wir erinnern uns, in Vers 24, Thomas war nicht dabei. Jetzt, genau eine Woche später, ist er dabei. Wir können also festhalten, dieselbe Situation, dasselbe Haus, der gleiche Tag. Jetzt tritt Jesus in ihre Mitte und begrüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Man liest wahrscheinlich gerne über diese Begrüßung hinweg und denkt sich, dass es wohl Jesu Art, Hallo zu sagen. Wenn Jesus aber hier seinen Frieden weitergibt, dann erinnert das unter anderem an die Verheißung, die er seinen Jüngern schon vor seinem Tod und vor seiner Kreuzigung zusprach. Da heißt es beispielsweise in Johannes 14, 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wie geht nun Jesus aber mit meinen Zweifeln um? Noch eins weiter. Jesus wendet sich, wie wir jetzt hier in Vers 27 sehen, anschließend Thomas zu und staucht ihn mal so richtig zusammen. Nein, das steht tatsächlich nicht im Text. Es folgt nicht die geringste Zurechtweisung. Jesus könnte ihm problemlos Vorhaltungen machen, warum er denn so kleingläubig sei, obwohl er Tag und Nacht mit Jesus unterwegs gewesen ist. Er hat nicht verstanden, dass Jesus seine Auferstehung, er sogar schon vor seinem Tod, angekündigt hat. Jesus könnte auch darüber wütend sein, dass er noch nicht einmal seinen engsten Freunden Glauben schenken mag. Und dabei geht es nicht um die Aussage von einem Einzelnen. Es geht um die Aussage von mindestens mal 11 Zeugen, denen er davor erschienen ist. Nein, Jesus hat das alles nicht gesagt. Der Auferstandene scheint kein bisschen schockiert zu sein. Falls sich also Gedanken des Zweifels quälen, dich dein Gewissen anklagt, was für ein schlechtes Beispiel eines Gläubigen du abgibst, dann sei erstmal ganz entspannt. Jesus ist nicht schockiert über Thomas und Jesus ist auch nicht schockiert über deine Zweifel. Eins weiter. Doch die Frage ist, wie reagiert Jesus stattdessen? Kommt uns das, was zu Beginn hier in Vers 27 gesagt wird, bekannt vor? Nummer 1 zurück. Zurück. Genau. Natürlich, es ist das, was Thomas als Beweis für die Auferstehung eingefordert hat. Und zwar nicht ungefähr oder so ähnlich, sondern 1:1 bietet er Thomas den geforderten Beweis. Will uns die Bibel hier etwa dazu animieren, Jesus auf die Probe zu stellen? Uns für alle Dinge, an denen wir zweifeln, einen Beweis auszudenken und diesen dann Gott vorzutragen, in der Hoffnung, dass der Allmächtige uns diesen Wunsch gewährt? Ich denke nicht, dass es darum geht. Ich denke auch nicht, dass wir so etwas gewohnheitsmäßig tun sollten. Ich denke, es geht vielmehr darum, in Gottes Gegenwart zu treten. Vielleicht hat Thomas in diesem Moment 1000 Fragen an seinen Herrn. Wie kann es sein, dass du lebendig geworden bist? Was ist jetzt mit uns? Wie geht es weiter? Wieso kommst du erst jetzt? Jesus scheint es indes nicht immer wichtig zu sein, alle Fragen zu beantworten. Aber Jesus lädt dich ein, ihn zu berühren. Nummer 2 weiter. Das heißt, dich auf ihn einzulassen und zu wagen, auf ihn zuzugehen. Wenn dich Zweifel plagen, wenn du dich fragst, wieso lässt Gott das alles zu oder wieso gerade ich, dann tritt in Gottes Gegenwart. Immer wieder. Berühre ihn. Geh vor ihm auf die Knie. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Diese Worte, mit denen Jesus Vers 27 beschließt, könnten so auch genau an dich und mich gerichtet sein. Jesus fordert dich heraus, ihm zu vertrauen. Als ich ungefähr 21 Jahre alt war, bekam ich durch einen Umstand, den ich heute selbst nicht mehr genau rekonstruieren kann, eine CD von einem christlichen Sänger ausgeliehen. Der Name des Sängers war Jeremy Camp. Ich kannte ihn zum damaligen Zeitpunkt selbst noch nicht, mochte seine Lieder und Texte jedoch auf Anhieb. Hinter seinen Liedern steckt auch eine Geschichte, besonders hinter einem. I still believe, ich glaube noch immer. Aufgewachsen als Pastorensohn in einer christlichen Familie lernt Jeremy früh, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Als Jugendlicher, der mit der Kirche aufgewachsen ist, hatte er doch seine eigenen Probleme mit Versuchungen, Rebellionen und Zweifel. Er lebt also kein besonders vorbildliches Christenleben, bis er 2 Jahre später von einem Pastor auf einer christlichen Freizeit wachgerüttelt wird und Jesus einlädt, in sein Leben zu bekommen und es zu bestimmen. Weitere 2 Jahre später beginnt er ein Theologiestudium und lernt dort seine zukünftige Traumfrau Melissa kennen. Sie kommen mehr oder weniger zusammen, aber Melissa scheint die Sache anfangs nicht ganz so glasklar zu sein wie für ihn. Und so beendet sie die Beziehung abrupt. Jeremys Herz ist gebrochen. Nachdem er aber erfährt, dass Melissa Krebs hat, eilt er sofort zu ihr. Tatsächlich macht er Melissa während ihres Krankenhausaufenthalts einen Heiratsantrag und sie sagt ja. Während der Verlobungszeit muss Melissa eine Chemotherapie durchlaufen. Doch sie haben auch das Vorrecht, anschließend eine riesige, wunderschöne Hochzeit genießen zu können, da es Jeremys Frau augenscheinlich wieder besser geht. Kurz darauf kommt der Krebs zurück. Während Melissa mit der Krankheit kämpft, gibt Jeremy weiter Konzerte im Süden Kaliforniens, erzählt dort Melissas Geschichte und startet Gebetsaufrufe von der Bühne aus. Er bittet um ein Wunder und glaubt daran, dass Gott seine Frau gesund machen kann. Im Jahr 2001 verliert Melissa dann endgültig den Kampf gegen den Krebs. Nach dem Tod seiner Frau verspürt Jeremy gleichsam keine Lust mehr, irgendwelche Lieder, geschweige denn Lobpreislieder zu singen oder zu spielen. Durch ein Gespräch mit einem Pastor aber, der ebenfalls viel Leid erlebt hat, wird Jeremy ermutigt, inmitten seines Schmerzes und seiner Trauer weiterzumachen. Melissas unerschütterlicher Glaube, den sie ihm immer in diesem Satz zusammengefasst hat, dass ihr Kampf gegen den Krebs und letztlich ihr Tod nicht vergebens sei, wenn auch nur ein Mensch zum Glauben an Jesus käme, gibt Jeremy zusätzlich Ansporn, seine Geschichte nach Melissas Tod weiterzuerzählen. Nachdem Jeremy also völlig am Boden war, schnappte er sich seine Gitarre und stellte fest, dass das Einzige, was er buchstäblich noch sagen konnte, war: Ich glaube noch immer. Und so entstand das erste Lied, das er nach Melissas Tod geschrieben hat. I still believe. Ich glaube noch immer. Jesus lädt dich ein, ihn zu berühren. Und anschließend fordert er dich heraus, ihm zu vertrauen. Bei Jeremy Camp ist aus einer Begegnung mit Gott Glaube entstanden. Mit ziemlicher Sicherheit sogar ein gefestigterer als zuvor. Und wie sieht es bei Thomas aus? Wie reagiert er mit dem Auferstandenen auf die Begegnung mit dem Auferstandenen und die Herausforderung Jesu? Noch ein zweiter Mal. Wir sehen es hier. Genauso mit Glaube. Und zwar mit gefestigterem als zuvor. Mein Herr und mein Gott, gibt der Jesus zur Antwort. Er sagt nicht, danke, ja, alles klar, jetzt, wo ich es gesehen habe, habe ich es verstanden. Nein, Thomas hat anscheinend so einen prägenden Moment mit Gott, dass ihn dies zu weit mehr veranlasst als zu einer bloßen Glaubensbekundung. Er beginnt, Jesus anzubeten. Und als diene dies zur Bestätigung, weist dies Jesus nicht zurück. Er lässt es zu. Wie gut, dass auch diese Geschichte in der Bibel steht. Wie gut, dass wir durch Thomas' zweifelnden Glauben ein unglaubliches Zeugnis überliefert bekommen haben. Die Aussage, mein Herr und mein Gott, die Thomas hier trifft, hängt fundamental mit der Auferstehung Jesu zusammen. Erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, durch Jesus selbst, macht alles Sinn für Thomas. Macht es überhaupt für alle Sinn? Paulus klärt uns im 1. Korintherbrief auf. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Doch Jesus hat für uns die Macht der Sünde gebrochen, ultimativ, und den Tod besiegt. Die Frage ist, glaubst du's? Okay, war leicht für Thomas, werdet ihr vielleicht sagen. Mir wird ja wohl kaum der Auferstandene über den Weg laufen, geschweige denn, dass ich ihn berühren kann. Übrigens, dass Thomas den Auferstandenen dann tatsächlich berührt hat, geht gar nicht aus dem Text hervor. Ihm scheint das Sehen genügt zu haben. Trotzdem, wir können Jesus auch noch nicht einmal sehen, zumindest nicht auf die damalige Art und Weise. Genau auf diesen Einwand gibt Jesus aber im letzten Vers unserer Geschichte Antwort. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist unsere Herausforderung. Keine Kleinigkeit, ich weiß. Und dennoch, selbst oder gerade dann, wenn wir große Zweifel haben, müssen wir immer wieder Gottes Nähe aufsuchen, ihn berühren, ihm vertrauen. Wir dürfen an den Zusagen der Bibel festhalten, trotz manch offener Fragen. Das Beispiel von Jeremy Camp hat uns klargemacht, es wird nicht alles gut, wenn wir ungeachtet unserer Zweifel Gottes Nähe aufsuchen und wagen, ihm zu vertrauen. Aber unser Glaube verändert sich mit der Zeit. Er wird reifer, er wird erwachsener. Was würden wir nun am Ende unserer Geschichte sagen? Trifft unser sprichwörtliches, habt ihr bestimmt alle schon gehört, der ungläubige Thomas auf unseren Protagonisten hier zu, also auf unsere Hauptdarsteller? Ja? Nein? Naja, ungläubig war er anfangs, aber er war es auch, als es für Jesus immer gefährlicher wurde, die anderen Jünger anspornte, und zwar in Johannes 11,16, mit den Worten: Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Hört sich hier so gar nicht nach ungläubigem Thomas an. Oder? Aber vielleicht war er gar nicht ungläubig, sondern vielleicht war er einfach nur zweifelnd. Vielleicht zweifelst du und ich manchmal genauso. Wie geht Jesus mit meinen Zweifeln um? Diese Geschichte ist eine total große Ermutigung, wie Jesus nicht nur mit Thomas Zweifeln, sondern auch mit deinen und meinen Zweifeln umgeht. Wir haben gesehen, dass Thomas zu Beginn unserer Geschichte zweifelte. Ein zweiter Mal. Jesus ist aber nicht schockiert über deine Zweifel. Wir haben gesehen, dass es zu einer Begegnung zwischen Thomas und dem Auferstandenen kam. Jesus lädt dich ein, ihn bei einer Begegnung mit ihm zu berühren. Und wir haben gesehen, dass aus der bloßen Begegnung zwischen Thomas und dem Auferstandenen Glauben entstanden ist. Jesus fordert dich heraus, ihm zu vertrauen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du kommende Woche oder auch darüber hinaus Zweifel an Gottes Existenz, an seiner Güte oder in Bezug auf ein anderes Glaubensthema hast, sei ganz unbesorgt und such das Gespräch mit jemandem, der mit Gott lebt. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott dir durch diese Person ganz besonders begegnen möchte. Wenn sie mit dir Erfahrungen teilt, mit dir betet, dich segnet oder einfach nur für dich da ist. Dann denk darüber nach und komm immer wieder zurück in Gottes Gegenwart. Berühre ihn so oft, bis du ihm vertrauen kannst. Deshalb lasst uns dieses Vertrauen mit dem nächsten Lied und abschließend nochmal mit dem Ostergruß bekennen. Der Herr ist auch verstanden.
Jesus war auch verstanden.
Amen.